ARD.
Ich bin Mario Neumann und laufe für diesen Bremen 2 Podcast mit einem Schild durch die Gegend, auf dem steht: Eine Stunde reden. Ich war zugegeben etwas überrascht, dass ich einen Biker direkt vom Motorrad weg dafür begeistern konnte. Jörg Rafalski kam dann ins Studio und sprach von monatelangen Wartezeiten im überforderten Gesundheitssystem.
Ich kenne viele Kollegen, die Suizid machen wollten, und denen wird nicht geholfen. Und da sage ich einfach nur, ey Leute, da stimmt doch irgendwas nicht. Wacht mal auf, helft den Leuten, die brauchen dringend Hilfe.
Jörg Rafalski sinniert über die Heilung durch eine Harley, weiß, was passiert, wenn die Kläranlage überläuft, liebt das Nachtleben, Judo und seine Familie. Dementsprechend hat er aktuell mit einem laufenden Scheidungsverfahren zu kämpfen.
Da haben wir dann die Eheberatung gemacht, dann funktionierte das so einigermaßen wieder. Aber es hat dann nach einem Jahr dann doch wieder nicht funktioniert. Es war schon eine ziemlich tricky Zeit und ich sag mal so, da brauchst du auch... Wenn mir dann irgendwie ein Mann sagt, von wegen, ich schäme mich für meine Tränen, nein, Blödsinn, Quatsch, ich habe geholfen, ein Schlosshorn, ich war fix und fertig. Leider Gottes ist es halt auch in meinem Bekanntenkreis so, dass man immer wieder von irgendwelchen Leuten hört, und hier knallt das und da knallt das. Das scheint dieses verflixte Alter um die 50, 55 zu sein.
Wie Jörg Rafalski in Ägypten genannt wird, welche Tiere er beim Tauchen ganz gerne um sich hat und wie er einen Glatteisunfall überlebt hat, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Jörg Rafalski.
Ja, moin.
Ich freue mich, dass du da bist. Hast schon gesagt, Pünktlichkeit kann man machen, ne?
Ja, Pünktlichkeit ist eine Tugend.
So. Und dann hast du gesagt, Rafalski, als wir eben die Mikrofone aufgewärmt haben, ist polnischer Hochadel. Ja. Und irgendein Vorfahre von dir hat tatsächlich das von verzockt.
Korrekt. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass mein Urgroßvater in Westpreußen das von beim Kartenspiel verloren hat und dadurch den Hochadel-Titel von verloren gegangen ist, hat einen riesen Vorteil, man muss weniger schreiben. Das Ding wieder zu kaufen, macht keinen Sinn, ist viel zu teuer, kann man machen, aber muss man nicht, also von daher. Aber das ist halt immer so der Aufhänger, von wegen, wenn mich Leute kennenlernen, dass ich tatsächlich dann auch immer wieder im Kopf habe, ja, früher tatsächlich von Rafalski, und das ist kein Flachs. Unten an der Rezeption hat man mich auch gleich begrüßt, ob ich irgendwie Verwandtschaft in Achim habe. Das ist keine Verwandtschaft, das sind welche, die werden mit 2F geschrieben. Die haben früher keinen von gehabt, aber...
Ja. Aber du kennst sie.
Ja, und er heißt tatsächlich auch Jörg mit Vornamen.
Ah, ja,
und sein Vater heißt Manfred. Und
okay.
Ja, da gab es schon eine richtige Verwechslung, weil mein Onkel heißt auch Manfred. Und es ist schon ziemlich tricky gewesen. Und dann fährt er auch nach Harley und dann hat er auch noch den gleichen Arzt. Und da sind schon mal Irrtümer aufgekommen, von wegen, die nicht negativ für mich waren, sondern eher negativ für ihn waren. Aber naja, gut, Fehler passieren.
So, also
Menschen.
Verwechslung, ja. Das heißt, du kommst aus dem Landkreis, kommst aus Achim?
Ich komme aus Euthen tatsächlich. Ich bin geborener Bassener Swatthagen, bin dann durch eine Beziehung nach Euthen gezogen und von Euthen jetzt wieder nach Bassen zurück. Da lebe ich seit eigentlich meiner Geburt, seit 1968 bin ich in Bassen ansässig, beziehungsweise in der Gemeinde Euthen.
Für die, die nicht wissen, wo das ist, von Bremen aus ein Stückchen Richtung Hamburg, aber nicht weit.
Und
20 Kilometer vielleicht.
Für viele Leute vielleicht immer noch ein Thema Zeppelin. Zeppelin, Großraumdiskothek, Rudolf-Diesel-Straße. Ja, den meisten Teil meiner Jugend verbracht und auch gearbeitet im Zeppelin. Also
an der Tür, oder?
Nein, eher nicht. Und dazu möchte ich auch nicht viel sagen.
Gut.
Weil es waren schöne Zeiten, aber...
Warst du der DJ?
Nee. Gut. Ich habe tatsächlich im Service mitgearbeitet. Ja, es gab so den einen. Man hat früher immer schon gesagt, Geld außer der Gastronomie bleibt in der Gastronomie. Und so war es dann halt auch. Viele Narben davon getragen. Ja, es ist halt Diskothekleben, es ist Nachtleben. Und Nachtleben, dem einen tut's gut, dem anderen tut's halt nicht gut. Und Geld ist nicht alles. Man hat damals nicht viel Geld verdient, aber es war halt irgendwo ja ein nettes Beibrot gewesen, was man sich dazu verdient hat. In, ich sag mal, eine Ausbildung, wenn man dann halt am Wochenende mal 100 D-Mark bekommt,
das
man
war
schon
Zeit,
nicht schlecht. Ja. Und ich habe auch den Untergang des Zeppelins leider mitbekommen müssen, dass wir irgendwann vor der verschlossenen Tür gestanden haben. Ja, und ich feiere das eigentlich immer wieder, wenn die Kollegen, die ehemaligen Kollegen, so eine Zeppelin-Revival-Party machen, was jetzt auch wieder dieses Jahr passiert ist. Da sind halt wirklich ehemalige Kollegen, die dann halt Licht und Musik machen. Und das ist dann immer so ein Highlight, wo die Jugend halt irgendwo wieder auflebt und man sagt, oh, weißt du noch früher, ne, da und da. Und das ist natürlich cool. Und ja, ein Türsteherkollege ist immer noch einer meiner besten Freunde. Der fährt übrigens auch Motorrad und das ist halt so.
Ja.
Euthen.
Ja, schön, da kommst du her. Und du bist gestern mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Wir haben uns getroffen im Bremer Westen. Da gibt es so eine weiche Kante, wo früher ein Hafenbecken war. Der Überseehafen, der wurde zugeschüttet und dann hat man dann mal vorne den Uferbereich ein bisschen aufgehübscht mit ein bisschen Sand, ein bisschen Holzsteg, ein paar Pflanzen und ein paar Sonnenschirmchen.
Ich war tatsächlich zum ersten Mal da. Das war halt ein Tipp gewesen von meinem, nein, das ist nicht nur mein Lieblingstauchschüler, sondern auch einer meiner besten Freunde, der hier in Bremen wohnt. Der sagt, Jörg, da musst du unbedingt mal hin. Der hat halt Bezug zum Wasser, weil er selber auch zur See gefahren ist, weil er auch Kapitän ist. Und ja, ich habe es nicht bereut, da hinzufahren, weil die Aussicht auf die Waterfront von der Seite aus ist wunderschön. Und man sucht sich natürlich auch immer Strecken für Motorrad aus, von wegen, dass man da auch abschalten kann. Und da hinten konnte man ganz gut abschalten, dass wir uns natürlich über den Weg gelaufen sind. Ja, das ist halt Karma, das ist Schicksal, das ist, kann man manchmal, kommt das dann halt eben so.
Und das Moped ist ziemlich neu, sehr schick, schwarz. Hinten stand was drauf in gelben Buchstaben auf dem Fender.
Ja, hinten steht was drauf, links in gelben Buchstaben. Es ist halt der Spruch, der von Man of Mayhem kommt. Das ist eine Firma aus Hamburg, die Motorradklamotten bzw. Hoodies, T-Shirts anstellt. Und das ist halt der Spruch, wofür mich auch viele Leute lieben, never fuck a fucker. Das ist so mein Lebensmotto aus den letzten Monaten, die ich erlebt habe. Das Letzte, was ich mache, ist halt aufgeben. Gelb ist halt auch meine Lieblingsfarbe. Viele Leute hassen mich dafür, weil immer wieder das irgendwo das Gelb auftaucht. Es wird als Biene Maya manchmal bezeichnet. Ja, ist auch okay, aber es hat halt Hintergründe, warum ich Gelb trage oder Gelb-Schwarz trage. Es hat nichts mit
irgendwo... Nichts mit Borussia Dortmund zu tun.
Das hat absolut nichts mit Borussia Dortmund zu tun, obwohl ich mit meiner Tochter irgendwann mal auf einem Turnier im Ruhrpott war. Auf jeden Fall standen wir vor dem Stadion von Borussia Dortmund und dann hat meine Tochter gesagt, guck mal Papa, unser Stadion, die tragen unsere Farben.
Ja.
Und sowas so feiert man natürlich. Ja. Ne? Das ist natürlich so.
Ja, ja, schön. Wie alt war sie da?
15.
Ach so, doch schon. Okay, ja, ich wollte gerade fragen, ob sie noch so wirklich lütt war? Oder?
Nein. Also es war nicht so, das von wegen, das war schon, ich sag mal so, im Jugendalter.
Ja. So, wenn du 68 geboren bist, hattest du 2018 deinen 50. Dann bist du jetzt...
Zu alt. Ich werde 57, ja. Ich werde dieses Jahr tatsächlich...
Und spürst du, dass du zu alt bist? Oder sagst du einfach nur zu alt im Sinne von, ist schon nicht mehr genug auf der Uhr, was noch kommt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe im letzten Jahr tatsächlich so viel mitgemacht und auch dieses Jahr so viel mitgemacht, dass ich einfach gesagt habe, das ist enough is enough. Es reicht, aber jetzt mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich sage, bin wieder in der Spur und der Kopf spielt halt wieder mit und ich habe noch so viel zu erledigen in meinem Leben und so viel zu genießen. Deswegen also auch das mit dem Motorrad, das ist halt eine Geschichte. Ich habe keinen Motorradführerschein am Anfang des Jahres gehabt. Mein Motorrad, die Fatboy, ist halt ja mein erstes Motorrad und manche Leute haben gesagt, du bist halt verrückt, dir so ein Motorrad zu kaufen. Vor allen Dingen, das ist ja auch eine Harley, um Gottes Willen, kauf dir doch was Vernünftiges. Nein, ich habe es nicht bereut, weil das macht den Kopf frei und ich habe mein ganzes Leben quasi noch vor mir, bin ich der Meinung, weil wenn man aufgibt, irgendwo sich fallen lässt, dann ja, das ist, mein Leben geht weiter und man muss den Lebensmut halt immer irgendwie wieder gewinnen und das ist halt so der Punkt gewesen, ja, der mich so letztes Jahr, Anfang dieses Jahres irgendwie so ein bisschen verfolgt hat. Aber
gut, ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ein paar Stichworte fielen ja schon, Taucherei und dann irgendwelche Schicksalsschläge eben. Stichwort Arzt habe ich auch schon gehört. Aber jetzt gebe ich dir erstmal die Dose rüber, lieber Jörg Rafalski, mit den kleinen Fragen des Lebens. Du darfst mal drei Zettelchen ziehen.
Okay.
Dass du dich so ein bisschen steckbriefartig kennenlernen, ist die Idee. Aufhalten, laut vorlesen, da steht jetzt sie drauf. Wir haben uns auf ein Du geeinigt, fühlt sich irgendwie natürlicher an.
Ja, finde ich auch angenehmer.
So, erzähl.
Das passt. Sind Sie morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Definitiv nein. Also ich bin tatsächlich ein Morgenmuffel. Ich brauche so bestimmt meine 10 Minuten, damit ich in der Spur bin, damit ich gerade ausgucken kann. Bin der pünktlichste Mensch nach 8 Uhr. Vor 8 Uhr habe ich manchmal meine Probleme.
Die nächste.
Was machen Sie abends? Auf der Couch liegen oder Freunde besuchen? Zurzeit ist es tatsächlich so, erst besuche ich Freunde, dann liege ich auf der Couch.
Okay, also beides.
Beides. Oha. Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie? Action, Komödien, Arthouse, Science Fiction, Horror oder doch lieber Dokus? Ja, also ich bin so mehr der Action-Typ und vielleicht Horror.
Dann kannst du trotzdem gut schlafen, ne?
Ich kann sehr gut schlafen. Also wenn ich mit irgendwas kein Problem habe, dann ist das Schlafen. Also ich mache die Augen zu und schlafe. Da kann auch die Welt untergehen. Ich schlafe. Man hat mich also schon versucht zu wecken bei Gewitter etc. pp. Ich habe es nicht mitgekriegt. Das Einzige, was ich höre, ist halt, wenn ich in der Rufbereitschaft bin, das ist mein Pieper. Das ist halt so innerliches Wecksignal.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Also Das mit dem Tauchen hört sich schon spannend an. Du hast auch ein T-Shirt an, auf dem steht Tauchlehrer Jörg.
Genau.
Das heißt, du machst das semi-professionell oder ganz professionell?
Eigentlich semi-professionell. Also ich habe vor etlichen Jahren tatsächlich mit dem Tauchen angefangen, um irgendwo eine Ruhe für mich selber zu finden, um ein bisschen zu entspannen, mal weg von allem Stress. Aber so zieht sich das wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Wenn ich irgendwas angefasst habe, dann konnte ich nicht irgendwo im Fußvolk mitlaufen. Also die normale OWD hat mir dann nicht zugereicht. Dann habe ich dann...
Was ist OWD?
Mich war OWD, Open Water Diver.
Okay.
Also quasi die Grundlizenz, um überhaupt im offenen Meer zu tauchen. Mit Begleitung natürlich. Ich habe in Ägypten meinen ersten Schein gemacht oder meinen ersten Scheine. Und dann hat sich das hier in Bremen halt entwickelt. Dann hat man nochmal eine Tauchbasis gewechselt. Dann haben wir am Unisee eine neue Tauchbasis eröffnet. Da bin ich als Freelancer mit eingestiegen, habe da meinen Tauchlehrer gemacht, bin dann irgendwann so weit gekommen, von wegen, dass dann jetzt, ich sag mal so, ja, fast alle Lizenzen da sind, wie der normale Scuba-Trainer reichte dann nicht zu, also Tauchlehrer, sondern es wurde ein Advanced Scuba-Trainer, es wurde dann halt Emergency-Trainer, eigentlich alles, was dazugehört.
War das schwierig oder ging das easy?
Also ich sag mal so, je älter man wird, desto schwieriger wird natürlich das Lernen, definitiv. Aber ich habe eine super tolle Unterstützung gehabt von der IDDA und auch von Unidiving, wo man immer ziemlich viel Importer gleich hatte. Also es war immer irgendwo ein Geben und Nehmen. Aber aus diesem Faktor Entspannung wird schnell nochmal Stress. So, und jetzt bin ich zurzeit an dem Punkt anbelangt, wo ich sage, zurzeit kann ich nicht, zurzeit will ich auch nicht. Weil wenn mein Kopf nicht frei ist, kann ich niemanden unterrichten. Und das ist halt, Tauchen ist halt, soll Spaß machen.
Ja, so. Und was war das Schönste, was du dabei bisher erlebt hast?
Das Schönste, was ich bis...
Ich stelle mir jetzt so einen Korallenriff vor, bunte Farben.
Ich bin viel in Ägypten unterwegs gewesen und ich sag mal so, das war gar nicht eine Tauchsituation gewesen. Das ist halt die Situation, viele meiner Kollegen fahren, egal in welches Meer, und suchen halt einen Walhai. Und ein Walhai ist halt, ja, ein Sechser im Lotto, ne? Der ist meistens nicht da. Man hat schon gesagt, von wegen im Roten Meer gibt es gar keine Walhaie. Und beim einlaufenden Hafen war er halt da, der dicke Onkel. Und dann so ein 7 Meter Walhai, nur beim Schnorcheln zu sehen, ist schon ein mega Erlebnis. Ne? Also wer noch nicht tauchen war, der muss es halt wirklich mal ausprobieren. Natürlich, bunte Korallenriffe sind wesentlich schöner anzuschauen, als ich sag mal, Kacheln zu zählen im Schwimmbad. Aber wir haben alle angefangen und deswegen im Roten Meer, ich kann es nur jedem empfehlen, mal da irgendwo mal schnorcheln zu gehen. Es ist halt alles schön. Ob es der Clownfisch ist oder ob es ein Hai ist, den man sieht, es ist alles wunderschön.
Da muss man da keine Angst haben, wenn ein Hai rumschwimmt.
Respekt. Der Mensch hat leider den Respekt vor der Natur verloren. Ich bin seit meiner Lehrzeit im Umweltschutz tätig. Wir haben halt das Gefühl immer, wir kaufen uns einen Urlaub oder wir bezahlen einen Urlaub, dann gehört uns das alles. Und ich habe leider Gottes sehr, sehr viele Situationen erleben müssen, wie Leute über Korallenriffe weggelaufen sind, wie Leute irgendwelche Sachen antatschen. Oder halt die Gefahr, Haikontakt, ja, man schwimmt auf den Hai zu, macht man nicht. Man muss die Sachen mit Respekt behandeln. Und wenn man so ein paar grundlegende Sachen beherrscht und macht, dann ist das safe. Dann ist das wirklich, es ist immer noch ein Restrisiko da, aber man muss keine Angst haben. Der Adrenalinschub, den man dabei hat, er ist natürlich phänomenal. Jetzt komme ich wieder auf das Thema Gelb zurück. Viele meiner Freunde hassen mich dafür. Auch wenn ich tauchen gehe, habe ich meistens gelbe Klamotten an. Weil Kontrastfarben ziehen nun mal Haie. Viele meiner Kollegen haben keine Haie, ich habe Haie. Jedes Mal um mich umzu. Aber das ist ein Sport von wegen, da braucht man immer einen Buddy dazu. Und der Buddy muss halt genauso gut funktionieren wie man selber. Ansonsten begibt man sich halt in eine Gefahr.
Das heißt, du musstest schon mal ganz schnell hochgezogen werden?
Nein, ich eher nicht. Aber ich habe Kollegen gehabt von wegen, die dann halt in eine Situation kamen, wo es dann halt kritisch wurde und die so hochgepoppt sind. Und da sprechen wir ja über diese Taucherkrankheit. Und vor etlichen Jahren... hat das auch so einen Einschnitt in meinem Leben, musste ich leider am 16-jährigen ehemaligen Kampfsportschüler von mir, der dann mit Tauchen angefangen hat, in Hermoor das Leben retten, weil er halt auf 12 Meter einen Trommelverriss hatte. Man hat mir damals unterstellt, ich habe das ja nur gemacht, um die Lebensrettermedaille von Herrn Pistorius zu kriegen. Nein, Blödsinn, Quatsch. Ich würde das für jeden meiner Tauchsportfreunde machen, für jeden, mit dem ich unter Wasser gehe, weil man arbeitet im Team. Naja, das sind halt die
Und es hat geklappt.
Es hat geklappt. Der Junge, dem wurde das Trommelfell wieder repariert. Der Junge war nachher in der Dekokammer. Er hat die sogenannte Taucherkrankheit, die DCS, absolut sauber überstanden. Das war keine Nachwirkung.
Worum geht es da bei der Taucherkrankheit?
Das sind Stickstoffeinschlüsse im Blut.
Okay.
So, und dieses Stickstoff hat die, deswegen reden wir immer davon, von einem sogenannten Safety Stop.
Also nach einer gewissen Zeit des Tauchens hört man auf, geht genau, nach oben und genau. Wieder normal ein paar...
auf 5 Meter 3 Minuten Pause machen, den Stickstoff abatmen, egal wie tief man war, man sollte es immer machen. So, und wenn man dann dazu kommt, weil wegen dass man zu schnell auftaucht, dann perlt dieser Stickstoff aus.
Und da setzt sich leider ein Gelenk auch ein. Sieht dann aus wie Windpocken unter der Haut. Aber wenn er in den Gelenken drin sitzt, und gerade wenn wir dann über die Wirbelsäule sprechen, kann es bis zur Querschnittslähmung führen und natürlich auch tödlich enden. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Wenn man halt das System befolgt und die Regeln befolgt, dann ist das wirklich nicht schlimmer, als wenn man irgendwo auf der Weser mit dem Schlauchboot unterwegs ist. Aber man muss halt gucken, wo sind die großen Schiffe. Ja?
Und darf man vom Hai davon schwimmen oder ist das genau das Falsche?
Nein, genau das Falsche.
Aber auch nicht auf ihn zuschwimmen. Einfach ruhig bleiben, ihn anschauen.
Ich habe irgendwann mal, das war ein Online-Seminar zwar nur gewesen, einen Sharkdiver gemacht. Und da hat ein Kollege aus Österreich geleitet und Wolfgang hat immer gesagt, von wegen ruhig bleiben, in die Augen gucken. Ganz wichtig ist die Position des Tauchers. Wenn eine waagerechte Haltung eingenommen wird, ist das für den Hai ein Fisch. Wenn du dich in die aufrechte Position bringst, bist du wie ein Seepferdchen. Und Haie fressen keine Seepferdchen. Und dann Rücken an Rücken am besten, den Hai beobachten, fokussieren. Man kann dabei Fotos machen, man kann dabei Videos machen. Das ist überhaupt nicht tragisch. Aber man muss halt auf den Hai achten und der Hai sendet Signale. Der Hai wird immer irgendwo auf einen zukommen. Der wird versuchen, gerade so hier der Weißspitzen-Hochseehai, der wird probieren wollen. Und da muss man halt drauf reagieren.
Indem man dann die Hand als Schutz...
Die Hand als Schutz, ja, ich würde das auch keinem empfehlen, einen Hai auf die Nase zu fassen, gerade im Longi nicht, im Longimanus, weil der bewegt sich einmal und es sind die Finger oder die Hand ab. Augen stechen, was dann gesagt wird, auch totaler Mumpitz. Das Einzige, was effektiv ist, ist tatsächlich der Kiemenbereich. Da braucht man tatsächlich nur den Wasserschwall auf die Kiemen bringen und der Hai schwimmt weg. Der Longi ist leider so...
Hast du schon gemacht?
Ja. Der Longi ist aber leider so, der kommt dann wieder. Ne? Das von wegen, was war denn das jetzt? Von wegen, ich probiere das einfach nochmal.
Ein Wasserschwall ist...
Einfach die Hand nehmen und das Wasser von einem wegdrücken Richtung Kiemen und gut ist. Nichts anfassen, das lehren wir überall.
Okay.
Wir fassen nichts an unter Wasser.
Und Abu Ali steht auch noch auf deinem T-Shirt?
Abu Ali ist tatsächlich mein Nickname in Ägypten. Also wenn ich in Ägypten aus dem Flieger aussteige, dann ist Jörg weg. Früher war es mal Hassan gewesen, weil die Türken hier im Bremer Raum haben niemals geglaubt, dass ich Deutsch bin.
Weil du so ein bisschen dunklen Teint hast.
Ja, ich habe meine Mutter mal gefragt, ob die mich vielleicht doch im Krankenhaus irgendwo verwechselt haben, aber sie hat das immer verneint. Die Türken haben mich tatsächlich Hassan genannt. Und in Ägypten kam dann irgendwann, wurde aus Hassan wurde dann Abu Ali, Vater von Ali. Ich feiere das auch von wegen, weil so hat man noch ein bisschen besseren Bezug zu den Menschen vor Ort. Und
wie oft warst du schon in Ägypten? 50 Mal,
Nein.
Schon oft. Viele Dutzend Male.
Ja, viele Dutzend Male. Und wie gesagt, jetzt auch mittlerweile, man sagt ja, die Ägypter können keine Freunde sein, die wollen alle nur das Geld. Nein, Blödsinn. Wenn man dem mit offenen Herzen begegnet, dann kriegt man das gleich auch wieder zurück. Ganz wichtig.
Jetzt will ich schon gerne wissen, was du so als Broterwerb machst. Du hast schon öfters von der Ausbildung, von der Lehre gesprochen, von der Rufbereitschaft. Ich tippe auf Feuerwehr? Nee. Oder Krankenhaus?
Nicht ganz. Ich bin gelernter Fernentsorger, Fachrichtung Abwassertechnik. Okay. Das ist damals ein Lehrberuf gewesen, der entstanden ist aus der Umweltschutzgeschichte heraus. Wir haben Mangel gehabt an Personal auf Kläranlagen, im Trinkwasserbereich, Müllabfuhr, Mülldeponie. Und so krass, wie sich das anhört, ich hatte drei Berufsfelder, die ich zur Auswahl hatte. Das war einmal, wie gesagt, der Fernentsorger. Dann war es Florist, man mag es kaum für möglich halten. Und es war tatsächlich die Bundeswehr.
Nach der Berufsberatung.
Genau, so und da wollte ich eigentlich zu den Feldjägern gehen.
Das ist die Polizei der Bundeswehr.
Genau, richtig. Manchmal bereue ich es, nicht zu den Feldjägern gegangen zu sein, aber ja, mein Leben hat auch so seinen Lauf genommen. Also ich habe dann eine dreijährige Ausbildung als Fernentsorger gemacht, habe dann leider keinen sofortigen Job gekriegt. Über 7 Jahre war ich in einer Pumpenfirma beschäftigt, habe da als Werkstatthelfer angefangen, habe mich dann hochgearbeitet zum Monteur. Da wurde eine Stelle halt frei auf einer Kläranlage in Euthen, wo dann leider ein Kollege verstorben ist. Da habe ich dann angefangen, habe dann meinen Abwassermeister gemacht. Bin da jetzt gewesen, meine Probezeit überstanden, 30 Jahre. Und dann hat man mir nahegelegt, die Arbeitsstelle zu wechseln, was auch im letzten Jahr passiert ist. Und das war natürlich auch so ein Einschnitt in meinem Leben. Ja, habe ich getan. Jetzt bin ich mittlerweile als Betriebsleiter der Kläranlage Sottrum tätig. Führe da eine kleine, schnucklige Kläranlage von knapp 16.000 Einwohnerwerten. Und bin eigentlich da recht glücklich. Ich bin da jetzt angekommen.
Finde ich witzig, dass du da auch mit dem Wasser zu tun hast beruflich.
Das eine bringt das andere immer mit sich. Ne? Das ist halt so, ja.
Und sag, was war da los letztes Jahr, in den letzten Monaten? Du sagst, du hast so viel durch, du bist irgendwie so gezeichnet. War es ein Krebs, den du besiegen musstest?
Tatsächlich, das ist das Einzige gewesen, was ich nicht besiegen musste. Also man hat mir vor 2 Jahren prognostiziert, dass ich in 3 Jahren im Rollstuhl sitze. Durch einen schweren Bandscheibenvorfall. Wo ist Holz? Toi, toi, toi. Bis jetzt merke ich nichts. Ich will auch nicht hoffen, dass das jetzt so eintritt. Dann kam halt die Phase dazu, dass meine Frau, noch Ehefrau, wir sind jetzt in Scheidung, die Ehe quasi nicht mehr haben wollte. Dann hast du ein Haus gebaut, das Haus musste verkauft werden. Dann musstest du gucken von wegen, was machst du mit deiner Mama? Ich habe eine Mutter von wegen, die ist 89, Demenz. Da musst du dich drum kümmern. Der hat dich zugesagt gehabt, von wegen, Haus wird nicht verkauft. Da kümmere ich mich drum. Jetzt bin ich in dem Haus eingezogen, habe da durch den Zustand des Hauses viel Geld versenken müssen. Jetzt fängt das an von wegen Sport. Was machst du für einen Sport? Kannst du den Sport überhaupt noch aufrechterhalten? Weil ich auch im Kampfsport unterwegs bin seit über 40 Jahren als Trainer und habe hier in Bremen auch mal einen Jugendleiter gemacht, über 8 Jahre im Judo. Tja, es war halt im letzten Jahr ziemlich tricky, von wegen, dass man so seine grobe Richtung halt suchen musste. Wo geht man jetzt hin? Was kann man noch überhaupt machen? Hat das überhaupt noch Sinn, irgendwo was zu tun? Ich habe 2 Kinder. Gut, mein Sohn ist 1990 geboren. Ist aus einer früheren Beziehung gewesen. Meine Tochter ist 2004 geboren. Die ist ziemlich tough. Die hat das eigentlich auch ganz gut weggesteckt. Aber auch da, Familie geht über alles. Ne? Also eigentlich war das schon ziemlich krass. Wenn ich mal Facebook geguckt habe, wie viele Freunde hast du auf Facebook? Weit über 1000.
Aber und wer ist wirklich da, wenn's?
Wer ist wirklich da?
Wenn's knirscht.
Wer ist wirklich da? Und die Freunde konnte ich an einer Hand abzählen. Und da sind mir noch 2 Finger aber abgefallen. Das war schon ziemlich tricky. Ich habe da versucht, meine Lösung zu finden. Die habe ich mittlerweile gefunden. Dazu führte auch, dass ich tatsächlich letztes Jahr im November einen ganz, ganz blöden Tauchunfall hatte. Für mich selber, von wegen, wo ich dann tatsächlich 3 Sekunden auf der anderen Seite des Regenbogens war. Also Kamera ist runtergefallen, ich war ohnmächtig unter Wasser, in der Höhle eingeschlossen, etc. etc. Also nicht eingeschlossen, sondern ich konnte nicht austauchen. Nullzeitüberschreitung, alles, was man eigentlich nicht machen sollte. Also eigentlich den größten Blödsinn gemacht, von wegen dem man eigentlich machen kann. Aber es passiert. Und da habe ich am Ende des Tauchgangs tatsächlich meine Klamotten in die Ecke geschmissen und habe gesagt, so, Schluss, du tauchst nie wieder. Habe einen Heulkrampf gehabt und dann hat sich irgendwas bei mir im Kopf umgelegt. Und von diesem Tag an geht es eigentlich vom Kopf her wesentlich klarer. Ich habe wieder Ziele, ich habe wieder Lebensmut gefasst. Und
warst du wieder unter Wasser oder nicht mehr?
Ja, klar.
Gut.
Natürlich, es ist wie Reiten. Ne?
Also und jetzt, genau.
Ja, du musst halt, aber was ich zurzeit nicht kann, ist halt mit Leuten unter Wasser gehen. Also sprich, ich kann zurzeit, ich habe mich da ein bisschen zurückgenommen aus dieser ganzen Szene, mit Leuten unter Wasser gehen, weil ich muss für mich die Verantwortung übernehmen und ich muss für die Leute die Verantwortung übernehmen. Und das kann ich zurzeit noch nicht. Und da sind zum Beispiel so Freunde, wie auch jetzt hier der Kollege, der Kapitän. Wenn ich mit jemandem tauchen gehen würde, wäre es der. Oder ein anderer Lieblingstauchlehrer von mir, dass man einfach safe unter Wasser ist. Die kennen mich, die sehen mich, die Augen eines Menschen unter Wasser verraten halt wirklich viel.
Zu Hochzeiten warst du jede Woche 2-mal oder nee? Das ist, man muss ja auch immer, also Hemmoor ist der Kreidesee, Hemmoor, ne?
Kreidesee, Hemmoor,
ja. Ist so eine Stunde Fahrt von Eutenbeck ja, vielleicht?
Richtig. Also Kreidesee, Hemmoor bietet sich halt an, von wegen, weil du halt tiefer hast, ne? Weil du tatsächlich auch Tiefenausbildung machen kannst bis 40 Meter. Es ist natürlich ein kalter See. Ja, aber ansonsten ist nein, es waren berufsbedingt natürlich war Rufbereitschaft, dann hast du vielleicht alle 2 Wochenende was gehabt, was natürlich auch kontraproduktiv für meine Beziehung war.
Ja.
Weil irgendwann hat meine Frau zu mir
gesagt, jeder Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, das ist halt eben so.
Hat sie gesagt?
Ja, zu viel Sport, ne? Die hat mich beim American Football kennengelernt. Ich habe hier in Bremen 10 Jahre lang gespielt und ich muss ja Mäuschen, du hast mich dabei kennengelernt beim Sport. Wir waren jedes Wochenende so ungefähr unterwegs. Ich habe 2 bis 3 Mal in der Woche Footballtraining gehabt. Also du hast mich beim Sport kennengelernt. Meine Tochter ist mit 2,5 Jahren auf die Matte gegangen. Erste Training war mit Richie Trautmann, der jetzt in Aserbaidschan Nationaltrainer ist. Hab mit 2,5 Jahren angefangen mit Judo. Dann bist du natürlich mehr in den Turnhallen in Deutschland gewesen. Also ich kenne fast jede Turnhalle hier, aber ich den Ort. Also wenn ich nur an Leipzig denke, was eine super tolle Stadt sein soll, ich habe von Leipzig noch nichts gesehen.
Außer der Turnhalle.
Da ist man natürlich mehr unterwegs gewesen mit der Tochter und die Beziehung blieb halt auf der Strecke. Das ist halt so das Negative, was man irgendwo hat. Aber ja, man muss halt...
Und da ist noch ein bisschen Trauer und Schmerz, ist ja klar. Ist ja noch relativ frisch, ne? Hat ja auch ihren Platz.
Ja klar, sicher. Obwohl mit der Beziehung an sich, also ich sag mal so, die Person, der Mensch, damit habe ich eigentlich abgeschlossen. Das Einzige, was so die Erinnerungen, die dann halt immer kommen, da ist dann halt, und wir leben in einer Zeit, wo wir halt immer diese digitalen Erinnerungen haben.
Ja, richtig.
Ja, machst du dein iPhone an, dann guckst du von wegen, oh, da schon wieder ein Foto, hier schon wieder ein Foto. Und das tut manchmal noch weh, aber tja, ich will hoffen von wegen, dass diese Trennung oder beziehungsweise die Scheidung jetzt auch ohne großartigen weiteren Hosenkrieg.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr da relativ gutes Verhältnis? Relativ.
Keine weitere Aussage.
Gut, alles klar.
Also zurzeit ist es ja knirscht.
Es knirscht und dann gucken wir. Irgendwann hat es sich ausgeknirscht. Und der Kampfsport läuft noch oder ist auf Pause? Oder war das so auch so eine Konstante für dich in der Zeit, wo es jetzt so schwierig war und die Wellen so hochgeschlagen?
Also mein ehemaliger Arbeitgeber hat mir den Kampfsport untersagt. Also der hat mir jegliche sportliche Betätigung, den Tauchlehrer hat er mir untersagt gehabt. Das Schlimme daran ist, dass man dann vor so einem 5-jährigen Kind steht und muss dem sagen, du, der Onkel darf dich nicht trainieren, weil da ist jemand, der möchte das nicht. Und das habe ich
aber mal, darf das ein Arbeitgeber das so einschränken?
Das ist eine gute Frage gewesen. Das gab viel Diskussion mit meiner Rechtsanwältin und ich wollte da keinen Krieg entfachen oder kein Feuer entfachen, was vielleicht negativ für mich gewesen wäre. Und das ist halt so, ja, schwierig.
Ja, und das war auch der Arbeitgeber, der dir empfohlen hatte, dann die Stelle zu wechseln.
Genau, so. Richtig.
Das heißt, da war einfach, da war was.
Da war der Wurm drin. Ja. Zwischenmenschliche Beziehungen vielleicht, die nicht passig waren. Es hat sich da was hochgeschaukelt. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen in die andere Richtung entwickelt, dass man auch da jetzt sagt von wegen, vielleicht hätten wir doch mal ein bisschen mehr mit Herrn Rafalski sprechen sollen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das Thema ist abgehakt. Ich will auch über den Arbeitgeber nichts Schlechtes sagen. Ja. Ich war da 30 Jahre lang gewesen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe keine silbernen oder goldenen Löffel geklaut. Meine Kollegen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die feiern mich eigentlich heute noch. Andere mögen mich bis heute nicht. Muss man auch nicht. Man kann sich auch umdrehen und sagen, guten Tag, auf Wiedersehen. Man muss höflich sein, respektvoll miteinander umgehen. Ja. Und das ist dann in Ordnung.
Ja.
Aber ich muss nicht everybody's darling sein. Und das ist mein Riesenproblem.
Erzähl, dass du meintest, du müsstest das.
Dass ich immer wieder das sage, was ich denke.
Ah, okay. Du bist zu direkt, zu offen.
Zu offen.
Mhm.
Wenn ich dann wiederum von meinen Freunden gefragt werde, Jörg, kannst du mal eben mir helfen, da und da? Dann kommt mein zweites Problem, dass ich da wiederum nicht Nein sagen kann.
Ja.
Und dann lasse ich meine Probleme sein und kümmere mich um die Probleme meiner Freunde. Weil ich habe jetzt schon miterlebt, von wegen, wie bescheiden das ist, von wegen, ja, selber vor irgendwas zu stehen. Also ich habe einen Kollegen gehabt, der zum Beispiel bei mir auf der Baustelle letztes Jahr, jetzt lache ich darüber, letztes Jahr ist mir wirklich der Stift gegangen auf meiner Baustelle, gesagt von wegen, du, ich habe so ein Ziehen auf der Brust, ich war beim Arzt. Ich sage, was hat der Arzt gesagt? Ja, das ist ganz normal. Und dann nächsten Tag ruft mich seine Frau an, oder seine Ex-Frau. Du, Kai liegt im Krankenhaus. Ich sage, wieso? Ja, Herzinfarkt. Und man mag es kaum für möglich halten. 5 Tage später stand er wieder bei mir auf der Baustelle. Mein Arzt hat gesagt, ich darf keinen Marathon laufen. Ich helfe dir weiter. Ich sage, Kai, du bist verrückt. Hau ab, lass mich zu. Nein, ich helfe dir. So, und da muss ich natürlich den Hut wiederum ziehen. Das sind Freunde, ne? Wo man sich auch darauf verlassen kann. Wo man vielleicht gar nicht im Vorfeld gesagt hätte, das sind die Leute von wegen, da rufst du an. Nein, das sind Leute von wegen, die sind irgendwo mit dir anders verbandelt. Und wenn du dann anrufst von wegen, dann passt das.
Ja.
Schwierige Situation gewesen letztes Jahr. Also das war so, man muss halt gerade gehen. So. Und dann, ja, nach dem Tauchunfall habe ich übrigens, bin ich beigegangen, habe mir ein Quad gekauft. Weil ich gesagt habe,
noch vor dem Moped.
Ja.
So als
musst einfach,
Vorstufe.
Genau, du musst einfach auf die Straße, du musst den Kopf freiblasen. Ja, hat Spaß gemacht, aber es ist halt kein Motorrad. Ja. Obwohl ich beim Quad immer gedacht habe, dann kannst du vielleicht die Tauchklamotten noch mitnehmen, dann kannst du vielleicht auch mal damit nach Hemmoor fahren. Nein, das war halt so ein Schlüsselerlebnis, von wegen ist doch nicht alles richtig, was du machst. Aber wie gesagt, das Problem ist tatsächlich bei mir, dass ich immer wieder den Leuten sage, was ich denke. Und 25% der Menschen, mit denen ich spreche, respektieren, akzeptieren das und 75% schlucken wirklich und denken, boah, was ist das denn für einer?
Jetzt so einfach an der Art und Weise, was du dann eben speziell zu diesen einzelnen Leuten sagst oder weil du grundsätzlich so ein paar Meinungen oder so ein paar Ansichten hast, die für manche Leute schwierig sind?
Sowohl als auch. Ja. Ne? Also ich sag mal, viele Leute können meine Einstellung nicht verstehen. Manche können halt diese direkte Art nicht ab, ja, dass ich dann sage, pass auf, und das finde ich echt, auf Deutsch gesagt, scheiße, was du jetzt da gerade gemacht hast. Also ich habe auch schon Kollegen was an Ohren gegeben, weil sie nun meinten, im betrunkenen Kopf vom ich weiß nicht, das war damals so eine Corvette oder was gewesen, eine Antenne abzubrechen. Das ist mir das egal, ob es mein Freund, das ist ein toter Gegenstand und den habe ich nicht anzufassen. Du kennst den Jungen nicht. Was hat das Auto dir getan? So solche Situationen zum Beispiel, wo man einfach ganz klipp und klar Grenzen setzt und diese Grenzen sind halt bei mir da. Und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben durch. Wenn ich an meine sportliche Karriere denke, allein Ausbildung von Kindern. Manche Eltern feiern mich, die mögen das. Andere Eltern sagen, nein, also mein Kind darf aber nicht so und so trainiert werden.
Zu streng oder zu
fordernd? Ja, was ist zu streng? Ich sag mal so, gibt halt bei mir Regeln und wenn diese Regeln überschritten werden, dann gibt es das halt nicht. Bei mir gibt es zum Beispiel keine Diskussion mit den Trainern auf der Matte, wenn Training ist. gibt es nicht.
Die Anweisungen des Lehrpersonals sind folgezogen.
Du kannst danach zu mir kommen, du kannst danach mit mir sprechen, alles ist gut.
Aber nicht während?
Nicht während des Trainings. Das gibt es halt so, naja, es ist halt Etikett.
Welchen Gürtel hast du beim Judo?
Tatsächlich schwarz. Aber ich habe in Anführungsstrichen nur einen zweiten dann, weil ich habe dann ja, den Fokus eigentlich auf die Ausbildung meiner Schüler gelegt. Mach das auch erst seit 1980, also mal gerade angefangen.
Ja, das sind auch schon 45 Jahre.
Ja, aber das sind halt, man legt dann halt irgendwo seine Prioritäten. Ja. Wurde nie ein Gürtel verliehen. Man wollte man irgendwann mal eine silberne Ehrennadel verleihen aus dem Niedersächsischen Judoverband. Habe ich gesagt, nee, so ein Salatpiekser könnt ihr einem Elternteil geben, der Kinder zum Training fährt. Aber einen Trainer könnt ihr nur mit einer Dan-Graduierung, also mit einem Schwarzgurt, einmal weiterhelfen. Ob ich jetzt nur einen zweiten, dritten oder fünften oder von mir aus einen siebten habe.
Wie viel gibt's denn?
Im Judo tatsächlich 12 Dan-Grade. Aber 12 Dan-Grade in Anführungsstrichen, die letzten beiden sind halt gesaved. Also den höchsten Dan gerade, den du erreichen kannst, ist der 10. Dan. Weil der 12. Dan ist tatsächlich Jigoro Kano, der Judo erfunden hat. Und tatsächlich, dieser Gürtel ist auch weiß, ist aber in Seide gehalten, damit sich der Kreis schließt. Von wegen, du fängst mit weiß an, hörst wieder mit weiß auf. Aber in Deutschland, glaube ich, höchste Graduierung ist 9. Dan.
Mein lieber Jörg, einmal bitte den Koffer aufmachen. Das Leben ist eine Reise, da sind verschiedene Sachen drin. Du wählst eine Sache aus und erzählst, warum es die geworden ist. Der Gast setzt sich und hält in der Hand eine Sprühdose.
Tatsächlich Black und Gelb, also Black und Yellow. Schwarz ist halt zurzeit meine Lieblingsfarbe geworden. Und vielleicht auch, man hat mir mal gesagt gehabt, von wegen, Jörg, du ziehst dich so an, von wegen, du provozierst die Leute mit deiner Farbe oder mit deinen Sachen, die du anziehst. Ich habe über Jahre hinweg Glatze getragen, hat nichts mit irgendwie meiner politischen Einstellung und sonst irgendwas zu tun. Politisch bin ich absolut frei, bin absolut neutral, was das angeht. Hat einfach nur was damit zu tun, von wegen, dass es halt pflegeleicht war.
Ist das so eine schicke Kurzhaarfrisur?
Ja.
3 Zentimeter?
Viele Leute erkennen mich gar nicht auf der Straße, weil die kennen mich alle halt nur mit Platte. Und dann ist halt, aber wie gesagt, es ist jetzt anders. Die Leute begegnen mir auch anders. Es ist tatsächlich so. Und wenn man die Farbe Schwarz halt irgendwo sieht, den Kontrast zu Gelb, ich versuche immer wieder, ja, Akzente in meinem Leben zu setzen, die das halt immer wieder spiegeln. Egal, was ich mache, irgendwo ist dann immer wie die Farbe Schwarz irgendwo wieder mit im Spiel drin. Warum, weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Aber
die Dose ist auch so matt-schwarz von außen.
Ist auch tatsächlich matt-schwarz.
Aber mit Sprühen hast du nicht weiter was zu tun?
Nee, ich bin tatsächlich nur, ich sag mal so, farbtechnisch. Mein Vater war damals Maler und Lackierer gewesen. Ich habe dann irgendwann auf Abendschule, weil man natürlich auch mal ein bisschen Beibrot verdienen musste, auch in der Jugend, beziehungsweise wenn man dann mit knapp 21 war ich damals, glaube ich, gewesen, als ich Vater wurde. Das erste Mal, da musste man natürlich gucken, von wegen, dass man auch ein bisschen Geld verdient. Und da hat man dem Vater natürlich irgendwo geholfen. Da habe ich dann meinen Malergeselle auf Abendschule gemacht bei meinem Vater. Und deswegen kommt da vielleicht auch die Farbe.
Die Affinität zur
Farbe. Die Affinität, ja.
War das geplant oder war es ungeplant, dass du Papa wurdest? Mit Anfang 20.
Von mir ungeplant. Von der Dame damals, das war eine ehemalige Miss Bremen gewesen, war es geplant. Die hatte Torschlusspanik, definitiv.
Wie alt war die denn? Bisschen älter dann schon.
Die war 25, 26. Da kam so. Und die, im Nachgang wurde es auch mir so gesagt von ihr, von wegen, ja, mag sein, von wegen war Torschlusspanik. Also hat auch nicht lange gehalten, die Beziehung. Also mein Sohn war, glaube ich, damals 3 Jahre, als wir uns getrennt haben. Meine Mutter hat ihn dann damals großgezogen.
Weil sie nicht wollte oder konnte, oder?
Da war die Karriere, Sparkasse war halt wichtiger. Der Fokus wurde halt anders gesetzt. Man hatte ja jemanden, wo man das Kind abschieben konnte. Ja, das war schon ziemlich krank damals. Und ich war natürlich noch ziemlich jung. Also wenn ich mir heute überlege, dass meine Tochter jetzt Mutter wird, Gott, oh Gott, oh Gott. Leider Gottes habe ich zu meinem Sohn nicht mehr so den super Kontakt, weil er halt in eine andere Richtung abgedriftet ist. Man hat nicht mehr zueinander gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Opa bin. Aber wenn ich jetzt überlege, von wegen, dass in der Situation, wo meine Tochter jetzt ist, wenn sie jetzt Mutter werden würde, gut, war eine andere Zeit. Vielleicht haben wir das auch anders gehandelt. Aber ich sag mal so, ich fand es angenehmer, mit dem Alter von wegen knapp über 30 nochmal Vater zu werden. Das war angenehmer für mich. Das war entspannter, das war ruhiger, man hat das viel relaxer gesehen. Okay, weil man schon ein Kind hatte.
Hat auch schon ein bisschen was an Lebenserfahrung?
Ja, yeah, das kommt natürlich auch dazu. Gut, obwohl Lebenserfahrung soll nicht bedeuten, dass man klüger ist eigentlich.
Beruflich hast du ja echt eine ziemlich gerade Laufbahn dann gemacht. Du warst 3 Jahrzehnte beim gleichen Abwasserverband. Gibt es irgendeine Bereitschaftssituation, die du erzählen kannst? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Pieper geht und wenn du dann wegen Abwasser Kläranlagenalarm hast.
Der Worst Case ist eigentlich immer, und was auch schon passiert ist, ist halt das, was vorne reinkommt, läuft hinten nicht mehr raus. Bei Hochwasserereignissen. Wir haben jetzt vor kurzem gerade dieses ominöse Hochwasserereignis wieder gehabt.
Als da vor Worpswede auch alles
nass war. Wenn dann quasi die kompletten Wiesen überflutet sind, ja, dann bei uns war damals die Vorflut, also das Abwasser, was abgegeben wurde, ging halt in die Würme oder in einen Würme-Seitenarm. Dann kannst du so viel machen, wie du willst, aber wenn das Wasser, wenn da der
Stoff, überall ist,
wenn da der Korken drin ist, ist der Korken drin. Das war schon sehr krass, wenn man dann sieht, von wegen, dass es im Zulauf der Kläranlage dann halt überläuft. Da kriegt man schon mit der Panik zu tun. Was will man da machen? Ne? Man kann nirgendwo einen Korken ziehen, man kann es nirgendwo anders hinpumpen, weil es läuft halt einfach über. Augen zu und durch. Ne? Das sind dann halt zigtausende von Kubikmeter Abwasser, die quasi ungereinigt durch die Anlage durchströmen. Und den Menschen heutzutage ist halt nicht bewusst, von wegen, warum haben wir da keine Pest und keine Cholera mehr? Warum ist das so? So, und es gibt hier mit Sicherheit in Bremen super geniale Räumlichkeiten, wo noch irgendwelche Bilder quasi aushängen, wo die Menschen damals tatsächlich auf die Straße geschissen haben, auf Deutsch gesagt. So, und das ist der Hintergrund. Oder dass, ich sag mal, so die Fäkalien wurden in den Hinterhof gekippt. So, und das haben wir nicht mehr. Und dann muss man den Menschen halt auch immer, die meine Kollegen sind, auch immer danken, von wegen, dass wir so weit jetzt mittlerweile sind.
Wir sind, glaube ich, reif für die großen Fragen des Lebens, lieber Jörg Rafalski.
Hurra. Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Ja, es ist eine tricky Frage. Also leider Gottes ist da tatsächlich auch wieder mal so ein Wunderpunkt bei mir, wo man einfach sagt, ich bin auch so erzogen worden. Mein Vater hat immer gesagt, wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere. Ich habe so eine 20 Jahre alte Oma dieses Jahr leider zu Grabe tragen müssen, eine Katze. Die habe ich zur Pflege genommen, weil die ewig bei mir vor der Haustür stand und mein Nachbar konnte sich halt nicht drum kümmern, weil er halt selbstständig ist und weil er halt viel unterwegs war. Und die, das ist so blöde, wie es sich das anhört, aber man hat dann halt ja dieses Alleine-Sein.
Bezieht sich bei dir eher auf so tierische Freunde?
Man hatte, wenn man alleine halt ist oder nicht mehr in einer Beziehung, also es hat nichts damit zu tun, weil meine Mutter, von wegen, dass sie mit mir in einem Haus lebt, da kann man mit einer Demenzkranken, kann man natürlich auch sich unterhalten und kann sich nicht alleine fühlen, aber man ist natürlich dann trotzdem wieder alleine. So ein Tier oder das Tier hat mir halt unheimlich viel gegeben, weil, hört sich doof an, aber man hat tatsächlich mit ihr gesprochen und man hat so das Gefühl gehabt, jo, versteht dich. Also ich sag mal, alleine sein, ja, es ist manchmal echt, wenn man über Jahrzehnte in Beziehung war, ist das schon eine ganz doofe Situation. Man ist zwar freier, was machst du jetzt? Ach komm, lass liegen, hau ab, mach das und das. Aber das ist schon ziemlich, ja, krank. Also das ist
ungewohnt.
Ungewohnt und so dieses im Hinterkopf zu haben, obwohl du, sag ich mal, ja, zwei Kinder hast, aber alleine zu sterben zum Beispiel, ist für mich so eigentlich ein No-Go, ne? Also dass dann keiner meiner Freunde da wäre oder.
Kein Angehöriger,
ja.
Kein Kind.
Liegt vielleicht am Alter, von wegen, dass man sich jetzt mittlerweile Gedanken darüber macht. Obwohl ich nicht, ich sag mal, an Sterben denke zurzeit. Also zurzeit geht es mir ja relativ gut. Nein, es geht mir gut. Ich will mich nicht beklagen. Aber es ist halt schon, ja, Alleinsein da, das tut manchmal gar nicht gut. Und jetzt eine Beziehung zu suchen, auf Verdammt, Verderb.
Über irgendeine App oder so.
Ich bin da ehrlich, habe ich auch versucht und ja, ich habe es dann irgendwann, habe ich gesagt, komm, vergiss es. Ich sag, das ist nix. Also ich sag mal so, da bin ich lieber oldschool und fahre irgendwo hin, setz mich irgendwo hin und wenn das knallt, dann knallt das und wenn das nicht knallt, dann knallt das halt nicht. Aber jetzt irgendwo was zu suchen, war ich noch nie der Typ für von wegen, der dann irgendwo über so ein, nee, aber man hat Angst. Also man hat Angst, jetzt irgendwo alleine zu sein und ja, diesen Rückhalt zu Hause zu haben, Familie, ja, du hast einen Ruhepol, du kannst mit jemandem schnacken.
Auch schon viel wert.
Das ist sehr viel wert.
Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Bestimmt ergibt sich wieder was. So wie du drauf bist.
Dankeschön. Ja, wir warten mal ab. Würden Sie einem fremden Menschen eine Niere spenden? Mein erster Gedanke war ja. Ich bin zwar kein Organspender, aber ich tendiere tatsächlich dahin, einen Organspenderausweis jetzt auch irgendwann zu beantragen. Weil
kann man auch so ein Tattoo sich stechen lassen? Gibt es seit neuestem.
Ja?
Ja. So eine Zeichenfolge, mit, also so Linien. Halbkreis, okay. Strich und ein ganzer Kreis, glaube ich. Die das sofort kommunizieren, ich bin Organspender.
Okay.
Oder ein paar Tätowierungen hast du?
Ja, tatsächlich.
Unterarm sehe ich was, Innenseite, chinesische Schriftzeichen?
Japanisch.
Entschuldigung, beide Seiten. Reden wir gleich drüber. Und der zweite Gedanke war dann, ich hänge an meinem Organ.
Richtig. Also ich sag mal, für einen Freund definitiv ja.
Gut, sofort. Aber für einen Fremden eher nicht.
Für einen Fremden eher nicht.
Dann machen wir noch eine.
Was bedeutet Ihnen Unabhängigkeit? Waren Sie unabhängig in Ihrem Leben? Ja, also Unabhängigkeit ist tatsächlich die Freiheit, die man irgendwo haben kann. Ja, habe ich gehabt.
Auch wirtschaftlich?
Wirtschaftlich, stand gut da, war, ist zurzeit nicht. Also zurzeit versucht man halt irgendwo den Weg wieder zu finden. Wird wahrscheinlich wieder kommen, dadurch, dass man jetzt eine vernünftige Arbeitsstelle gefunden hat. Von wegen.
Aber hat der Hausverkauf nicht ein bisschen was gebracht?
Ja, hat was gebracht, aber wir haben halt zu einer Zeit verkaufen müssen, wo halt der Preis nach unten war. Wir haben zwar noch, ich sag mal so, einen guten Preis bekommen, aber 3 Jahre vorher oder 2 Jahre vorher, ja,
wäre das ein ganz anderer Schnack gewesen.
So. Und wenn man so einen mediterranen Stil in einer landschaftlichen Gegend hat, das war eine Stadtvilla. Wenn heute einer zu mir sagt, die war natürlich gelb, Jörg hat es gesehen, war wegen dieses Weiß gestrichen, dreht sich mein Magen und kann viel, 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 viel machen, aber ich kann nicht auf das Grundstück dieses Hauses fahren, weil das ist so huha. Ja, aber wie gesagt, man war unabhängig und da will man wieder hin. Natürlich ist das Geld irgendwo noch da, aber wie gesagt, es ist noch nicht aufgeteilt. Das ist halt noch ein schwebendes Verfahren.
Okay, ja gut, das ist auch immer belastend. Das waren drei Stück. Die Tätowierungen, schon lange oder noch nicht so lange?
Relativ jung. Meine noch Ehefrau hat Tattoos gehasst. Es war aber keine Provokation, von wegen, dass sie mich verletzt, um Gottes Willen. Nein, es war halt irgendwo, dass ich gesagt habe, so, jetzt wird es langsam Zeit. Ich wollte unbedingt meinen Familienwappen, weil ich halt auch Schwertkampf betrieben habe, auf der Brust tragen. Hab dann für einen Kollegen, der Tätowierer war, gearbeitet. Der hat mich gefragt, von wegen, ob ich seine Wohnung mal spachteln könnte. So, und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dafür hat er mir dann die Tätowierung gemacht. Und dass sie sind, 8 Jahre, 9 Jahre sind sie jetzt unter meiner Haut. Und war halt so ein Bezug gewesen, wo man einfach sagt, von wegen, ja, viele Leute lassen sich das Arschgeweih stechen. Für mich war immer die Beziehung zu meinem Sport oder überhaupt meiner Lebenseinstellung ganz wichtig, unter der Haut zu tragen. Und nicht irgendwo die Rose oder den Namen einer Bekannten oder vielleicht Kinder. Das wäre noch so eine Geschichte gewesen, wo ich einfach sage, okay. Aber man mag es kaum für möglich halten. Ich habe jetzt bei meiner noch Ehefrau gesehen, von wegen, dass auch diese gute Frau sich hat tätowieren lassen. Also,
interessant.
Tätowierung.
Vielleicht für euch das wieder zusammen. Spaß.
Ja, nein.
Und was heißt das jetzt?
Linkser Unterarm ist tatsächlich das Kodokan-Judo. Ursprung meiner Sportart, die ich halt eigentlich lebe, seitdem ich dann diesen Sport betreibe. Und auf dem linken Unterarm, das sind die 5 Ringe von Miyamoto Musashi, einem der berühmtesten Schwertkämpfer Japans, das Gorin-Nonsho. Was auch als Pflichtlektüre übrigens für jeden in der Chefetage in Japan gilt. So, und das ist halt das von wegen, was man auch nach außen hin zeigen kann. Ich trage auf der linken Brust, wie gesagt, mein Familienwappen, weil halt die Samurai-Kasten halt ein eigenes Mon hatten. Gut, es ist halt nicht das Mon oder die so, ich sag mal, als Mon gezeichnet, dass man das als japanisches Mon, zum Beispiel Suzuki, das S, ist das ein Mon. Ja, es ist tatsächlich auch eine Samurai-Kaste gewesen. Und Toyota, wie sie alle heißen. Auf der rechten Brust habe ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 2 Jahren, tatsächlich einen Taucherhelm stechen lassen. Mit der Taucherflagge und meinem ägyptischen Namen Abu Ali, weil das halt auch, das gehört irgendwas zu mir. Und ich habe dann letztens nochmal gelacht mit einem Kollegen, weil ich habe das total vergessen gehabt. Es gibt diesen ominösen Unidiving-Hai in unserem Logo drin. Und ich habe dann beim Tätowierer gesessen. Ich habe die Kollegen kennengelernt in Ägypten, bin dann nach Neuss gefahren, habe mich da tätowieren lassen. Ich sage, du, ich muss einen Hai haben. Ja, wo willst du einen Hai hin haben? Ich sage, wo will ich den Hai wohin haben? Ich sage, mach den mir auf der rechten Pobacke. Ja, Quatsch. Ja doch, mach mir drauf. Aber bitte ohne Unidiving, weil das kostet extra. Dann habe ich letztens beim Duschen vorm Spiegel gestanden. Ich sage, verdammte Axt, hast du da irgendwo einen Leberfleck auf dem Po gekriegt oder was? Ja, ich habe es total vergessen, dass da ja noch ein Tattoo ist. Also das ist ganz witzig. Manche Sachen, die macht man halt. Ich war nicht angetrunken, sondern ich habe immer gesagt, ich will das Ding halt haben, das Bild oder ich sag mal so dieses Design halt cool finde, aber das ist halt ein Lebensabschnitt und wenn es dann irgendwann nicht mehr passt mit Unidiving, dann sage ich halt alles für den Arsch, dann passt dann halt auch wieder alles. Nein, also es ist halt, man muss es halt positiv sehen, das ist auch im Alter, kann man Jugendlichen Leichtsinn
spielen. Ja, sich bewahren.
Ja, genau so.
Und, Humor ist wichtig.
Ja, aber wie gesagt, Tätowierungen sind mir nicht so wichtig, dass ich sage, von wegen, man muss unbedingt tätowiert sein. Ich finde, Tätowierungen müssen halt das widerspiegeln, was man wirklich lebt.
Was bringt dir der Kampfsport?
Mentale Stärke. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, Kindheit tatsächlich so, ich glaube, ich habe mit 11 Jahren, glaube ich, mit Kampfsport angefangen. Ich habe vorher Fußball gespielt oder versucht, Fußball zu spielen, hat man mir immer gesagt. Ja. Da habe ich parallel dazu mit Kampfsport angefangen, mit Judo. Und immer, wenn wir einen Strafstoß brauchten, wurde ich halt in den Strafraum gesteckt, Jörg, fall mal hin. So, und irgendwann wurde mir das dann so blöde, von wegen, weil nur Jörg fallen zu lassen und dass wir dann den Elfmeter kriegten, ne. Also Kampfsport hat mir sehr viel in meiner Jugend gegeben, weil ich mir den Respekt, gerade auf dem Dorf, von wegen, da warst du dann halt, dann wurdest du als Mamasöhnchen verpönt oder du warst halt, ja, der den Tuckensport Judo macht. Nein, Tuckensport Judo, also wie gesagt, ich habe in meinen ganzen Jahren zusammen mit Trainern und ich sag mal so mit dem Nationalkader zusammen auf der Matte gestanden, es ist kein Tuckensport. Und,
was heißt denn Tuckensport?
Ja, das ist so von wegen für das ist der...
Für Luschis.
Zu luschig, ja. Es macht halt, denkst du, es ist halt nicht so dieses, ja, was wie viele Leute sagen, ja, hier, du musst unbedingt Muay Thai machen, du musst unbedingt Wing Chun oder was ich... Krav Maga, nein, jeder Kampfsportart hat seine Vorzüge. Und für mich als Trainer, Kinder im Kampfsport zu empfangen und die mental auf das Leben vorzubereiten, ist Judo mega genial gewesen. Das war auch die Philosophie, die da
stand. Gabst du die zwei, drei richtig derben Rückschläge vorher noch? Oder, also die wir noch nicht kennen? Oder gab es eigentlich jetzt nur die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen turbulent? Davor lief es lange konstant, oder?
Relativ konstant, ja. Gab da zwischendurch halt nur Tod meines Vaters, ja.
Da warst du wie alt?
Der ist 2012 verstorben. Okay. 2013, Entschuldigung. 2012, 2013. Das war so, ja, Bezugsperson. Na, gut, Elternteil zu verlieren ist immer der Hammer.
Und die waren auch beide da, ne? Die waren beide zusammen bis zum Schluss für dich?
Ja, ja, ja.
Als
ja.
Eltern da?
Ja, ja.
Das ist auch toll, oder? Ja, deswegen auch Familie so wichtig für dich?
Eigentlich schon. Also ich habe da auch so den ersten Querelen mit meiner Frau, wie natürlich auch darum gekämpft, von wegen, dass man dann halt, das war halt auch vielleicht noch ein Einschnitt in meinem Leben, dass man da nochmal drum gekämpft hat, dass man zur Eheberatung gegangen ist, etc. etc.
Ja,
ja, stark. Ja, man hat nach Strohhalm gegriffen, aber man kann das Leben oder ich sag mal den Lauf des Lebens nicht beeinflussen, in dem Sinne, dass man sagt, von wegen, man kann Leute zu ihrem Glück zwingen.
Das geht nicht.
Nee. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren.
Aber war das Ihre Idee oder war das deine Idee?
Die Eheberatung kam tatsächlich von meiner Seite. Ich war tatsächlich in der Behandlung gewesen. Gespräche waren wegen mit einer Psychiaterin. So, und da kam das halt auf. Und dann hat man irgendwann gesagt, bring doch mal deine Frau mit.
Und da warst du, weil?
Weil mich das halt beschäftigt hat. Weil mich das halt, ja. Ich wollte es halt nicht. Also ich wollte halt die Ehe retten. Ja, es war halt in einem Gespräch, wo sie mit dabei war, wurden ihr halt auch Sachen offenbart, wo sie gemerkt hat, vielleicht liegt es ja auch an mir. Nicht nur... an der Person Jörg, ja, und das ist schon, so, dann haben wir dann die Eheberatung gemacht und dann, ja, dann funktionierte das so einigermaßen wieder und, aber wie gesagt, es hat dann nach einem Jahr dann doch wieder nicht funktioniert und dann, also, es war schon eine ziemlich tricky Zeit und ich sag mal so, da brauchst du auch, wenn mir dann irgendwie ein Mann sagt, von wegen, ich schäme mich für meine Tränen, nein, Blödsinn, Quatsch, ich habe geheult wie ein Schlosshorn, ich war fix und fertig, das hat natürlich auch viel für mein Umfeld getan, dass Leute mich gesehen haben und dass ich abgemagert war und dass ich das vielleicht nicht mehr so topfit war und das ist nicht leicht. Jeder, der diese Situation hatte und leider Gottes ist es halt auch in meinem Bekanntenkreis so, dass man immer wieder von irgendwelchen Leuten hört und hier knallt das und da knallt das. Das scheint dieses verflixte Alter um die 50, 55 zu sein.
Hat das mit den Wechseljahren zu tun? Ich weiß es nicht.
Ja. Und ich habe meinen Freunden nur eins gesagt, weil das habe ich mir anhören müssen, ich habe die Signale nicht verstanden. Die Signale, die eine Frau sendet. Und da kann ich nur jeder Ehefrau raten, tretet eure Männer in den Arsch.
Redet Tacheles.
Redet.
Rechtzeitig.
Klartext, ja genau.
Was los ist.
Und nicht irgendwelche Signale schicken. Das verstehen wir nicht. Wir sind Männer. Deshalb bin ich vielleicht altgestrickt oder sonst was. Aber nein, das versteht man einfach nicht. Und aber leider Gottes ist es tatsächlich in meinem Bekanntenkreis zuhauf, dass es jetzt gerade um diesem
Alter,
das muss irgendwie damit zusammenhängen. Ja, auch da unterstellt man mir, ja, du bist in der Midlife-Crisis, von wegen jetzt kaufst du dir doch noch eine Harley. Ja und?
Wenn es hilft.
Genau, und das ist das, was dir zurzeit wirklich hilft. Das ist das... was Spaß macht, was weiterhilft und das ist auch gut so. Und das soll auch so bleiben, hoffe ich.
Und Ich finde das cool, Jörg, dass du vorhin, als wir angefangen haben zu schnacken, gesagt hast, du hast das Leben, die meisten Teile deines Lebens noch vor dir, dass das ein bisschen deine Stimmung, deine Haltung auch ist. Was hast du für Ziele, was hast du für Ideen aktuell, für Träume vielleicht auch, wo du sagst, das muss noch kommen, bevor irgendwann der Deckel zugeht über mir oder über dem, was von mir übrig ist.
Hört sich krass an, ist aber so. Also ich möchte einfach mein Leben jetzt nochmal in vollen Zügen genießen. Also egal, was es ist, die Freiheiten, mir halt auch rauszunehmen, zu sagen, okay, gut, nach Tokio für 10 Tage hingeflogen, solche Maßnahmen halt mal zu machen und dann einfach mal aus der Welt zu sehen. Viele Leute sagen, du bist noch dieses Jahr noch gar nicht in Ägypten gewesen. Nein, ich war dieses Jahr noch nicht in Ägypten, weil ich halt keine Zeit hatte.
Das sind gerade Turbulenzen.
So, genau. Und einfach die Zeit jetzt wieder so zu haben, dass man sagt, so, jetzt kannst du einfach tun und lassen, was du willst. Du kannst halt Freunde besuchen, du kannst halt dahin fliegen oder du kannst halt von wegen wieder mit dem Tauchen anfangen oder du kannst den Kampfsport wieder aufleben lassen oder ja, meine Tochter möchte unbedingt im Mixed Martial Arts weiterkommen. Jetzt von wegen der Kollege von mir, der ist überlegen, ob er wieder Trainer macht, die darf wieder weiter zu unterstützen. Ich meine, das habe ich mein ganzes Leben gemacht, meine Kinder oder meine Familie zu unterstützen. Aber wieder ein Ziel vor Augen zu haben. So, und die Uhr ist halt noch nicht abgelaufen. Und die Sanduhr ist halt wieder mal gedreht von wegen und der Sand läuft wieder sauber durch und dann ist dann alles wieder in Ordnung. Also ich bin noch nicht bereit dazu zu sterben, weil da sind noch so viele Baustellen, die halt irgendwo beglichen werden müssen, die mich halt immer noch irgendwo beschäftigen.
Hast du irgendwelche Meisterschaften gewonnen beim Judo? Warst du mal ein bekannter Judoka?
Nein, ich bin tatsächlich mit 18 Jahren habe ich einen Autounfall gehabt und konnte dadurch meine sportliche Karriere quasi, ich war gerade auf dem Wege von wegen nationalkadermäßig und landesauswahlmäßig was zu machen, konnte ich dann an den Nagel hängen.
Was ist da passiert?
Und da habe ich mir Nackenwirbelverletzungen zugezogen gehabt, Autounfall, Blitzeis, direkt in der Kurve, heckangetriebenen Ascona B gefahren, kam mir ein Auto noch entgegen. Der Sachverständige hat damals gesagt, das war ein doppelter Totalschaden. Mein Auto war mit 4 Leuten besetzt gewesen, meine Freundin saß direkt hinter mir, Sportsfreund neben mir und eine andere Sportskollegin hinterm Beifahrersitz. Wir haben mehr Glück als Verstand gehabt. Der Ascona war ausgewrungen wie ein Handtuch. Hätte auch anders ausgehen können. Es waren keine Airbags damals im Auto drin. Ich habe zwar Hosenträgergurte drin gehabt, weil es ja cool war. Das hat mir auch so ein bisschen den Arsch auf Deutsch gesagt gerettet. Aber die Nackenverletzung war halt so immens, dass man einfach gesagt hat, so, jetzt fährst du erstmal runter. Jetzt machst du erstmal gar keinen Kontaktsport mehr.
Für ein halbes Jahr oder für ein Jahr?
Für ein Jahr.
So, und dann war vorbei. Dann war diese Zeit um, in der man hätte durchstarten können.
Ja, man ist raus, ne? Dann alles, was man sich über Jahre...
Wie schlimm war das für dich damals?
Oh, es war schon ein ganz schöner Einschnitt. Also ich war jeden Freitag um die 5 Stunden auf der Matte. Egal, ob ich Geburtstag hatte, meine Mutter Geburtstag hatte, Oma Geburtstag hatte, Papa. Es war egal, es war Training.
Und hattest du mal die Situation, dass du deine Kampfsportfähigkeiten im echten Leben nutzen musstest?
Geld außer Gastronomie bleibt in der Gastronomie.
Okay.
Also es gab...
Aber so im Privaten nicht?
Doch, klar, logisch.
Es gab Konflikte, die du dann...
Ja, es gibt halt Menschen, von wegen, die es halt einfach nicht verstehen, dass man respektvoll miteinander umgehen muss, wenn man in Deutschland lebt oder auf der ganzen Welt eigentlich lebt. Und die dann einfach auch immer so den Titel sehen, von wegen, hier, das ist der Trainer bei uns im Ort, von wegen, der macht da Kampfsport. Ja, wir haben gehört, von wegen, der soll gut sein, lass uns mal vergleichen.
Und dann kommen die an und provozieren, oder ja, wie?
Natürlich.
Einfach so?
Ja, natürlich.
Nach dem Schützenfest, ja, oder wann?
Zum Beispiel, also wir haben zwar keine Schützenfeste mehr in Euthen, aber es gibt halt Ortsfeste oder von wegen, es gibt halt, ich sag mal, Festlichkeiten im Ort, wo man immer wieder provoziert wurde, wo es dann halt auch irgendwann, es gibt Punkte von wegen, wo man einfach sagt, von wegen so, jetzt Schluss. Ja,
und wenn dann jemand weitermacht, scheppert's.
Dann scheppert's. Das ist halt.
Aber hast du da jemals auch Ärger gekriegt? Mit irgendwie Konsequenzen?
Ja.
Verhör?
Ja.
Aussage?
Ja.
Natürlich. Bis hin zum Verfahren?
Ja, klar.
Und Verurteilung oder Freispruch?
Also
oder so eine eingestellt gegen Auflagengeschichte.
Ja, ich bin also nicht bei reicher geworden bei diesen ganzen Geschichten.
Nett gesagt, ja.
Es gab wirklich Situationen, wo es auch heute noch, ich sag mal so, manche Sachen hebt man halt auf. Ne? Das schmeißt man halt nicht weg. Und ich sag mal, den Zeitungsartikel werde ich wahrscheinlich noch meine Enkelkinder weitergeben, von wegen, dass ich durch Ohrfeigen jemanden Nierenquetschung zugefügt habe. Das ist der Burner gewesen. Und das ist auch noch eine gute Bekannte von mir gewesen. Den wollte ich einfach nur schützen, weil der hat sich mit einem Türsteherkollegen angelegt. Und ich wollte ihn einfach nur schützen. Habe den Ohrfeigen gegeben. Ja gut, der ist über den Zaun gefallen. Und dann hat sich dabei wohl die Nierenquetschung zugezogen. Aber ich habe ihn nicht weiter traktiert. Ja, und das war so das letzte Verfahren, was ich hatte. Vielleicht habe ich das auch magisch angezogen. Heute sagt man immer noch von wegen, Jörg, wenn du irgendwo hingehst, von wegen, hör auf, so böse zu gucken. Ich gucke nicht böse. Wenn man in der Diskothekenszene gearbeitet hat, dann fokussiert man Menschen. Und man sieht von wegen auch viel, wer macht denn heute Abend Blödsinn? Meine noch Ehefrau hat mich dafür gehasst. Ich habe dann immer abends gesagt, von wegen, pass auf, der macht Ärger und der macht Ärger und der macht Ärger. Und mein Riesenproblem war, dass leider, wenn der Ärger gemacht hat, war ich mittendrin, stand nur dabei. Ich bin nun mal ein Mensch, der hilft gerne. Und wenn ich dann zum Beispiel Frauen sehe, die geschlagen werden, da kann ich nicht sagen, ich ignoriere das. Das ist ja nicht deine Frau. Nein. Ich habe meine soziale Einstellung ist halt so von wegen, ich helfe.
Sie wird ja dann ein bisschen zum Verhängnis.
So, meine Tochter.
Nicht jede Hilfe kommt so willkommen an bei den Leuten.
Ja, egal, was ich mache, wenn ich hier durch Bremen durchgehe und ich sehe eine ältere Dame, die quasi, ich sag mal, geschubst wird, und so, da halte ich an, da steige ich vom Bock runter, da helfe ich, das ist mir egal. Aber das gibt halt zu wenige Menschen, die das halt machen, und viele haben auch halt Angst. Kann man halt, ja.
Also auf keinen Fall verübeln, ja.
Ja, ist meine Art.
Gut. Lieber Jörg Rafalski, wenn du so einen Strich ziehst, wie packst du es in 5 Zeilen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Niemals aufgeben. Wer mich kennt, der weiß von wegen, wovon ich spreche. Von wegen, und ja, ich habe also letztes Jahr viele Leute, ja, vielleicht einem anderen Jörg gezeigt, von wegen, den sie vorher nicht kannten. Und das war für viele Leute ein Schock, von wegen, wie ich letztes Jahr drauf war. Und jetzt bin ich mittlerweile wieder so, ja, ich komme wieder langsam in den Flow rein, von wegen.
Es geht dir wieder besser.
Es geht mir wieder besser, es ist alles wieder so langsam, aber sicher geht es wieder in die richtige Richtung. Aber letztes Jahr war so, oha, was ist los mit dir?
Holland in Not.
Genau. Aber es hat keiner die Warnsignale irgendwo wahrgenommen. Und doch, es gab so 1-2 Menschen. Aber der Gros war von wegen, das ist nicht mein Problem. Ist dein Problem.
Und bist du dann auch nochmal zum Psychiater, zum Seelenklempner hin?
Ja, aber das ist so ein Faktor, da könnte ich auf Deutsch gesagt im Strahl kotzen. Von wegen, wenn man da Unterstützung braucht in Deutschland, ist das, da bin ich richtig die Hasskappe auf. Man kriegt keine Termine.
Du brauchst
es wird
einem
nicht geholfen. Ja. Ich kenne viele Kollegen, die einen Suizid machen wollten, und denen wird nicht geholfen. Und da sage ich einfach nur, ey Leute, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wacht mal auf, helft den Leuten, die brauchen dringend Hilfe.
Ging es dir dann auch um Psychopharmaka oder nur um so ein bisschen Reden?
Ging mir eigentlich mehr oder minder ums Reden, weil Reden befreit. Und ich bin eigentlich ein Typ gewesen, der über Jahre hinweg eigentlich immer in sich hineingeredet hat, also nicht nach außen gegeben hat. Hat mir vielleicht auch das ein oder andere Problem gemacht, aber bin jetzt anders. Ich bin jetzt so der Offene, und von wegen, manchmal muss ich mir echt auf die Zunge beißen, was ich sage. Manchmal sage ich auch zu viel, aber ja, ich bin da lieber der offene Mensch, und dann weiß man von wegen, pass auf, da steht er. Und das ist dann mir wichtig.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich hier bei einer Stunde Reden den Podcast geöffnet hast, soweit es für dich okay war. Danke für deine Zeit, dass du hergekommen bist.
Ja, danke ich euch. Mir war es auch sehr, sehr, sehr sympathisch, wie ich hier empfangen wurde. Unser Gespräch hat mir super toll gefallen, und vor allen Dingen, das war auch wieder, ja, Reden befreit. Ne?
Ja.
Also vielen Dank nochmal.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge Trotz Insolvenz zum Traumjob, heißt die, aus Dezember 24. Das ist die Geschichte von Heinz Meyer. Der war zu dem Zeitpunkt, als wir geschnackt haben, schon ein paar Tage älter als Jörg, aber die beiden haben was gemeinsam, nämlich Kampfsport. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Hier noch ein absolut passender Podcast-Tipp. Liebe erzählt ist ein SWR-Kultur-Podcast, in dem es um Beziehungen geht. Gute Paarbeziehungen sind nämlich keine Selbstverständlichkeit. Aber warum eigentlich nicht? Das fragt sich Laila. Sie ist Mitte 40, steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe und sucht in ihrer Verzweiflung nach Antworten. Sie will wissen, was ist das Geheimnis gelingender Beziehungen, lernt 5 außergewöhnliche Paare kennen. Paare, die trotz Hindernissen ihre große Liebe gefunden haben und bei denen Beziehung tatsächlich funktioniert. Einfach reinhören, Liebe erzählt, alle 5 Mutmachgeschichten in der ARD Audiothek.